Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Rückentalk, diesmal zum Thema Iliosakralgelenk. Mein Name ist Thorsten Dagertz und mein Gesprächspartner ist der bekannte Neurochirurg Professor Nikolai Reinhoff vom Medizinischen Versorgungszentrum in München-Taufkirchen. Hallo Herr Professor Reinhoff, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Herr Dagertz.
Wie gesagt, in der heutigen Podcast-Folge Rückentalk geht es um das Iliosakralgelenk, kurz auch ISG genannt. Das ISG ist etwa Handteller groß und befindet sich am Übergang zwischen Darmbein und Kreuzbein. Das Besondere an diesem oft unterschätzten Gelenk, es muss großen Belastungen standhalten, weil es die vielfältigen Krafteinwirkungen auf die Wirbelsäule mittragen muss. Eigentlich sind Muskeln und Bänder dafür verantwortlich, den Bereich rund um das ISG zu stabilisieren. Aber genau hier liegt das Problem. Aufgrund des immer weiter zunehmenden Bewegungsmangels sind die Muskeln und Bänder bei vielen Menschen nicht mehr stark genug, um diese Krafteinwirkungen kompensieren zu können. Erste Frage an Professor Reinhoff: Welche Probleme können dann auftreten?
ISG-Schmerzen sind keine typischen und sofort erkennbaren Schmerzen, zumindest nicht für die Betroffenen. Daher hat man erstmal tiefe Rückenschmerzen, vielleicht auch Ausstrahlung in die Beine, und das wiederholt sich bei Belastung oft. Sitzen wird zunehmend schwierig und Patienten nehmen so eine typische Haltung an, wo sie die betroffene Seite entlasten beim Sitzen. Also insgesamt ist es eine Symptomatik, die sehr oft mit einem Bandscheibenvorfall verwechselt werden kann.
Genau, darauf hatten wir schon das Probleme. Mit dem Iliosakralgelenk werden oft mit Bandscheibenproblemen verwechselt. Untersuchungen zeigen so, dass Menschen an der Bandscheibe operiert werden, obwohl eigentlich das ISG die Schmerzen verursachen. Sie legen sich also völlig umsonst unter das Messer. Deshalb die wichtige Frage: Gibt es deutliche Unterschiede zwischen Bandscheibenvorfall und einer ISG-Problematik?
Nun gut, für Betroffene ist es nahezu unmöglich, selbst zu unterscheiden. Das ist natürlich auch nicht für Fachleute einfach mit zunehmenden Erkenntnissen, aber haben wir mittlerweile einen Algorithmus für die genaue Diagnose, und das beinhaltet in erster Linie eine klinische Untersuchung. Das heißt, der Patient wird mit verschiedenen Handgriffen vom Arzt spezifisch am ISG belastet und in etwa auftretende Schmerzen bewertet und diagnostiziert.
Wenn ich jetzt nicht weiß, ob ISG oder Bandscheibenvorfall, diese Untersuchung mache ich dann aber trotzdem, weil eventuell der Verdacht.
Selbstverständlich.
Okay, alles klar.
Klinische Untersuchung steht immer am Anfang.
Ja.
Danach folgt eine bildgebende Untersuchung und da ist oft der Bandscheibenvorfall schon diagnostiziert, wenn es denn einer wäre. Oder aber der Radiologe sagt, ich sehe nicht viel am ISG, zumindest keine große Entzündung, keine große Abnutzung. Das schließt trotzdem überhaupt nicht eine ISG-Pathologie aus. Was die endgültige Diagnostik betrifft, das ist immer ein Funktionstest mit Infiltration. Mit anderen Worten, wir spritzen ein Betäubungsmittel in das Iliosakralgelenk und erwarten eine mindestens 50-prozentige Linderung der Schmerzen, okay. Mit anderen Worten eine Halbierung oder auch mehr, wenn die Symptomatik vom ISG kommt. Oft sind Patienten vollkommen schmerzfrei, leider nicht für eine lange Zeit. Die Spritze ist auch keine Heilung, selbstverständlich, sondern nur ein diagnostischer Test und hält ein paar Tage bis zu einer Woche an. Aber dann haben wir die Antwort unseres Problems, und wenn das ISG sehr gut angesprochen hat auf diese Spritze, besteht schon eine Indikation für die weitere endgültige Behandlung.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es immer noch wieder Verwechslungen gibt bei Ärzten. Wie weit hat sich das schon herumgesprochen, dass so eine Infiltration da helfen kann? Ist das eine gängige Methode mittlerweile oder machen das jetzt nur, also wie Sie jetzt zum Beispiel, der große Erfahrung damit hat?
Ja doch, also eine gängige Methode ist es schon, nur da gibt es auch Details, die für mich wichtig sind und für einen eher allgemeintätigen orthopädischen Kollegen vielleicht nicht so sehr Wir führen diese Infiltrationen immer unter CT- oder C-Bogenkontrolle, also mit radiologischer Kontrolle und Aufzeichnungen. Und wir haben eine spezifische anatomische Lokalisation für unsere Spritzen, die immer wieder gleich ist und dadurch die Vergleichbarkeit bleibt. Und insofern ist es, glaube ich, nicht unbedingt jetzt allgemein gängig oder allgemein möglich, da man auch die technische Ausrüstung dafür als Arzt haben sollte.
Also sprich, Zweitmeinung ist durchaus empfehlenswert.
Absolut. Eine Zweitmeinung ist mit Sicherheit notwendig, und zwar bei einem Facharzt, der sich mit dem ISG gut auskennt, nicht bei einem allgemeinen Orthopäden oder Neurochirurgen.
Das findet man im Internet heraus, wer sich damit auskennt, oder wie
Das findet man im Internet heraus, und in unserem Zentrum in München haben wir über 2000 Patienten schon versorgt und die letzten 5 Jahre über 750 Patienten auch operiert. Hiermit haben wir die meiste Erfahrung mit operativer Behandlung des ISGs in Europa.
Okay, jetzt wo wir schon bei Operationen sind, sowohl beim Bandscheibenvorfall als auch beim Iliosakralgelenk ist jetzt nicht immer unbedingt gleich eine Operation nötig. Also sprich, bei welchen ISG-Beschwerden würden Sie noch zu konservativen Maßnahmen wie Physio- und Trainingstherapie raten, und was bringen diese Maßnahmen?
Grundsätzlich bei allen Patienten, es sei denn, sie kommen für eine Zweitmeinung, haben schon eine etablierte Diagnose und suchen eigentlich tatsächlich eine spezialisierte operative Behandlung. Aber sonst jeder neu diagnostizierte Patient mit ISG-Symptomatik bekommt eine Physiotherapie spezifisch fürs ISG zur Entspannung, Entlastung, Entblockung. Jeder Patient bekommt eine speziell für das ISG angefertigte Orthese, die also die Verbindung von Becken und Wirbelsäule und Kreuzbein stabilisiert, und auch entsprechende Medikamente zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Wir empfehlen 4 bis 6 Wochen konservative Behandlung auf jeden Fall.
Jetzt ist ja so, wir hatten vorhin schon gesagt, dass eines der Hauptprobleme ist Muskelschwäche, weshalb es zu ISG-Problemen kommt. Wenn ich jetzt Physiotherapie beendet habe, wie wichtig ist es dann trotzdem noch weiter zu trainieren, damit die Problematik nicht wiederkommt?
Sehr wichtig. Sehr wichtig, wenn die Physiotherapie hilft. Das sind meistens nicht sehr fortgeschrittene oder sehr hartnäckige Fälle. Dann ist es absolut unerlässlich, dass die Betroffenen mindestens einmal die Woche regelmäßig trainieren, um den Muskeltonus aufrechtzuerhalten und die Stabilisierung weiter zu haben. Sonst kommen sie wieder zum Arzt, weil die Wirkung nachlässt.
Und wenn wir jetzt von Trainingsmaßnahmen sprechen, dann ist das Krafttraining oder Muskelaufbautraining das Wichtigste, oder gibt es andere Trainingsmaßnahmen, die Sie für sinnvoll halten?
Nein, Krafttraining überhaupt nicht. Was wir empfehlen, sind Spezialgeräte, die dafür entwickelt worden sind. Definierte Muskelgruppen, sogar mit Unterschieden links-rechts. Manche Patienten haben nur einseitige Insuffizienz. Also bestimmte Muskelgruppen zu trainieren. Das kann man am besten beim spezialisierten Physiotherapeuten mit diesen Geräten unter Aufsicht durchführen. Später, wenn es um Erhaltung des Geleisteten, des Erreichten geht, kann man vielleicht in einem Fitnessstudio mit ähnlichen Geräten regelmäßig auch selbstständig üben.
Gut. Und gibt es auch sportliche Aktivitäten, die eher nicht so gut sind?
Ja, sagen wir mal so, alles, was die Gelenke generell belastet, ist nicht unbedingt zu empfehlen. Also Joggen, wie auch populär das sein mag, ist eigentlich negativ, und das empfehle ich nicht. Auch das viele Sitzen bei sportlichen Aktivitäten, zum Beispiel Radfahren, ist nicht unbedingt zu empfehlen. Was sehr gut ist, ist Schwimmen. Was sehr gut ist, jede Form von leichten Dehnungsübungen. Yoga ist exzellent, aber generell weniger Belastung.
Sie sagten gerade, Yoga ist exzellent, obwohl es ja da zu ordentlichen Verbiegungen kommt teilweise. Aber das ist da nicht so schlimm.
Es geht nicht um die Verbiegungen, sondern um teilweise Mobilisierungen. Manchmal führt die Abnutzung und die Lockerung des Gelenkes zu Blockaden, also zu einem Verhaken von Knochenoberflächen. Und gerade Yoga ist für die Dehnung und fürs Freigeben von solchen Blockaden sehr gut, auch wenn das jetzt intuitiv nicht so sein mag.
Okay, wunderbar. Und wenn Physiotherapie und Trainingstherapie nicht mehr ausreichen oder nicht den gewünschten Erfolg bringen, haben Sie vorhin schon von einer Infiltrationstherapie gesprochen, beziehungsweise Infiltration war, glaube ich, nur für die Diagnose. Was gibt es dann für Möglichkeiten, um Patienten von den Beschwerden zu erlösen?
Also die Infiltrationen sind tatsächlich keine Therapie. Die Infiltrationen helfen nur in vereinzelten Fällen auf Dauer. Man kann ruhig sagen, 95% plus der Patienten werden von den Infiltrationen nur für kurze Zeit profitieren. Daher nennen wir das eher diagnostische Tests und nicht therapeutische Maßnahmen. Aber sie unterstützen die Schmerzlinderung und vor allen Dingen geben uns und auch dem Patienten die endgültige Sicherheit, dass sein ISG die Probleme verursacht und nicht weitere Gelenke oder Bandscheiben.
Jetzt habe ich von einer weiteren Therapieoption gelesen, also ein minimalinvasiver Eingriff namens ISG-Fusion. Was genau ist das und für wen ist das empfehlenswert?
Das ist eine stabilisierende Operation. Wir haben ja gesagt, die Abnutzung und die Lockerung des Iliosakralgelenks sind die Hauptursachen für die entstehenden Schmerzen. Und da sind Frauen leider eher häufig betroffen aufgrund der besonderen Anatomie des weiblichen Beckens, aufgrund von Geburten von Kindern, Erweiterung des Beckens, auch hormonelle Abhängigkeit der stabilisierenden Bändern, so dass ungefähr 3-mal mehr Frauen betroffen sind als Männer von ISG-Beschwerden und ISG-bedingten Schmerzen. Und daher bei allen Patienten, die eine Lockerung im Gelenk zeigen und nicht eine reine Abnutzung bei Stabilität, ist diese Operation geeignet. Insgesamt gesehen sind es nicht so viele Patienten. Wir können eigentlich fast schon 50-60% der mit ISG-Arthrose und ISG-Schmerzen diagnostizierten Patienten konservativ helfen und eine Operation kann zumindest aufgeschoben oder gänzlich vermieden werden. Die restlichen Patienten, die verbleiben und die nach mehreren Wochen oder Monaten auch Physiotherapie und Schmerztherapie nicht zufrieden sind im Alltag, bieten wir die operative Behandlung an. Und wie gesagt, Frauen sind da viel häufiger betroffen. Wir stabilisieren das ISG mit speziell für dieses Gelenk entworfene und 3D-Drucker aus Titan gedruckte Implantate, welche praktisch nicht gelockert werden, da sie eine dreieckige Form haben und nicht wie Schrauben rund geformt sind. Okay. Damit erreichen wir eine exzellente Stabilisierung, ein schnelles Einwachsen. Bereits nach 3 Monaten ist das Gelenk vollkommen fest und eben eine weitgehende Befreiung der Patienten von Schmerzen. Wir haben eine Erfolgsquote statistisch von über 90% und das ist eigentlich mehr als jeder andere Eingriff im Bereich der Wirbelsäule.
Okay, und jetzt ist es aber trotzdem ein minimalinvasiver Eingriff. Also sprich, Sie haben nur einen kleinen Schnitt und können die dann einsetzen, diese Implantate?
Das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, eine Weiterentwicklung. Der Eingriff ist nicht nur minimalinvasiv, sondern durch eine sogenannte Schlüssellochtechnik durchzuführen. Wir haben nur ein schmales Rohr, eine Hülse und wir brauchen nur einen Stich auf der Haut, um diese Hülse einzuführen. Alles andere an Gewebe wird stumpf gelöst und nicht durchgeschnitten. Es ist eine exzellente und sehr, sehr schonende Technik.
Ist aber unter Vollnarkose, oder?
Selbstverständlich, aber die ganze Operation ist relativ kurz. Sie dauert 25-30 Minuten pro Seite.
Und der Patient kann dann wann wieder aufstehen oder sich wann wieder belasten?
Sofort nach der Operation. Praktisch, wenn die Narkose ausgeschlafen ist, nach 2 Stunden oder 3 Stunden stehen alle Patienten auf. Wir empfehlen, um operationsbedingte Schmerzen zu vermeiden, eine Abstützung der jeweiligen operierten Seite mit einer Unterarm-Gehstütze für Tage oder bei älteren Menschen auch 2-3 Wochen.
Und ist danach eine Reha empfehlenswert oder?
4 Wochen nach Operation sollte man sich nicht zusätzlich belasten. Ab 4 Wochen empfehlen wir eigentlich die ambulante Physiotherapie für die meisten, besonders die jüngeren Patienten. Für ältere Jahrgänge ist natürlich auch eine stationäre oder auch ambulante Reha einfacher aufgrund vielleicht schon der allgemein reduzierten Mobilität und Belastbarkeit.
Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich bin sicher, dass Ihre Ausführungen dazu beitragen, dass es nicht mehr so oft zu Verwechslungen mit einem Bandscheibenvorfall kommt. In der nächsten Podcast-Folge Rückentalk geht es dann um das Intraspine-Verfahren, eine Alternative zur Wirbelsäulenversteifung. Mein Gesprächspartner dann ist der Neurochirurg Dr. Hardy. Bis dann.